Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur 84. Folge von Hoffefunk, rund 48 Stunden vor unserem Spiel gegen Arminia Bielefeld. Wo, das muss man fast so hart sagen, Punkte her müssen. Dazu später mehr, denn wir müssen uns einem Spiel zuwenden, das uns wahrscheinlich nicht so gut gefallen hat. Sebastian Hoeneß hat gesagt, ich bin stocksauer, Jonas. Bist du auch stocksauer?
Ja, gute Frage, David. Also erstmal hallo auch von meiner Seite. Stocksauer bin ich jetzt vielleicht nicht mehr. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich es nach dem Spiel war. Ich glaube, wenn ich mich noch richtig erinnere, dann war ich eigentlich nach dem Spiel einfach so ein bisschen leer und habe mich so gefragt, was war das jetzt gerade eigentlich? Also sauer ist die falsche Emotion.
Aber leer kann ja manchmal auch fast schlimmer sein als sauer, je nachdem. Also kenne ich
ja leer von mir. Leer heißt ja manchmal sogar, also ohne jetzt zu sagen, dass ich das bin, aber leer heißt ja, ist schon eine Stufe übersauer, dass man sozusagen schon durch ist. Also, dass man keine Hoffnung mehr hat sozusagen, weißt du? Schon aufgegeben hat. Also, es ist auf keinen Fall bei mir so, aber ich war eher, sagen wir mal, ein anderes Wort als leer. Ich war ein bisschen fassungslos und auch wortlos nach dem Spiel, weil ich mir so gedacht habe, was ist hier gerade passiert? Gegen wen haben wir hier gerade daheim 2-0 verloren? Und es ist auch einfach wieder immer wieder erstaunlich, dass wenn man vor dem Spiel ein schlechtes Gefühl hat, weil ein, sagen wir mal, eigentlich schlechterer Gegner kommt, dass dieses Gefühl immer wieder bestätigt wird. Wenn man ein schlechtes Gefühl hat, ich weiß nicht, woran es liegt, aber wir sagen das ja gefühlt seit Monaten, David. Schick uns bitte Bayern, schick uns bitte Dortmund, schick uns bitte Leipzig, weil da spielen wir immer eine Liga besser. Ich weiß nicht, woran es liegt.
Ja, also das Gefühl verstehe ich absolut. Gegen Augsburg war es zum Glück nicht so, aber ja, also heute, am Wochenende hat es absolut ins Bild gepasst. Leider, Jonas, wenn es okay für dich wäre, würde ich mal ein, zwei Sachen vorlesen, die du mir am Samstag geschickt hast während des Spiels per WhatsApp.
Ja, sehr gerne. Kann ich mich selbst nicht mehr dran erinnern.
Mir geht es tatsächlich oft nach ein paar Tagen auch so. Und man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, manchmal wird uns das ja auch so, ich sag mal, vorsichtig vorgeworfen, dass wir schön reden würden, was ich ehrlich gesagt nicht so sehe. Aber wir haben ja noch, glaube ich, keine einzige Folge am gleichen Tag aufgenommen. Und auch ein bisschen absichtlich, weil wir so ein bisschen journalistischen Anspruch hier haben wollen. Und ich glaube, das macht viel aus. Oder siehst du das anders, Jonas? Wenn wir das jetzt wirklich eine Stunde danach gemacht hätten, glaube ich, wäre es ein anderer Podcast wie jetzt mit 5 Tagen Abstand.
Der beste Beweis dafür, dass das so ist, wie du gesagt hast, ist eigentlich die Pressekonferenz von Sebastian Hoeneß direkt nach dem Mainz-Spiel und die Pressekonferenz von Sebastian Hoeneß, ich glaube, heute war sie vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld, genau. Nämlich da sieht man auch ganz genau, dass er diese Emotionen, die er nach dem Mainz-Spiel hatte, die konnte er heute gar nicht mehr mitbringen. Also weil sich da einfach, da ist, sagen wir mal, Gras drüber gewachsen.
Ja, und da ist zu viel passiert, da wurde zu viel trainiert, auch in der Zwischenzeit, ja.
Genau, und dafür, und genauso ist es eigentlich bei uns auch. Und deswegen finde ich es eigentlich sogar ganz angenehm, dass wir es nicht am gleichen Tag aufnehmen, weil ich muss ja auch ehrlich sagen, ich glaube, der Podcast wäre qualitativ, vielleicht wäre er emotionaler, aber qualitativ wäre auf jeden Fall nicht so hochwertig, wie er jetzt ist. Weil da kann ich das eigentlich noch kaum einordnen. Da brauche ich wirklich ein paar Tage.
Und klar, uns fällt es natürlich als Hoffenheim-Fans immer schwer, objektiv zu bleiben, aber wir bemühen uns ja sehr drum. Und ich glaube, eben mit ein paar Tagen Abstand ist es deutlich besser möglich als am Tag selbst. Und ich glaube, das ist auch wirklich der Grund dafür. Aber Jonas, jetzt mal ein paar sozusagen Live-Kommentare von dir während des Spiels, die du mir per WhatsApp geschrieben hast.
Da bin ich mal gespannt.
16.22 Uhr. Furchtbar.
Also in der Halbzeit.
Ja, 16.22 Uhr, furchtbar. Wir haben keinen Schuss aufs Tor. 1000 Fehlpässe. 1, 2 lasse ich jetzt mal weg, weil du dir vielleicht überlegen musst, ob du da auch auf einzelne Spieler noch eingehen möchtest. Und dein Fazit sozusagen war 17.36 Uhr zum Kotzen. Und ja, ich glaube, absolut verständlich, aber ich glaube, da sieht man auch, da hätten wir nicht wirklich sinnvollerweise einen Podcast aufnehmen können. Ist auch deswegen ganz interessant, weil ich das Spiel tatsächlich mit einem Freund zusammen, der Leverkusen-Fan ist, in der Konferenz gesehen habe und deswegen, ja, so ein bisschen auch Meinungen von dir hören wollte. Ich habe natürlich noch diverse Zusammenfassungen gesehen und bin jetzt auch sehr im Bilde. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das mal sage. Nach meinen Eindrücken hat man gar nicht so viel verpasst, weil man, ich weiß nicht, ob du das kennst, Jonas. Es gibt wirklich Spiele, da fiebert man total mit. Ich erinnere mich konkret an eins zum Beispiel gegen Fortuna Düsseldorf. Vielleicht war das vor zwei Jahren oder so. Da fiebert man total mit, ist dann doch vielleicht mal einigermaßen positiv. Und dann ist das der Grottenkick des Todes. Und man saß da motiviert mit, was weiß ich, seinem Bier oder seiner Karamals. Und dann ja. 115 Minuten später kann man es nicht fassen, hat vielleicht auch noch einen Punkte verschenkt oder meistens Punkte verschenkt und versteht seine eigene Euphorie sozusagen gar nicht mehr.
Ich möchte es mal ein bisschen so sagen, weil du ja auch sagst, dass man nichts verpasst hat, weil diese Spannung nicht in der Luft lag. Und genau so war es auch, weil zu keinem Zeitpunkt, man sagt ja, also wir auch bei der TSG hatten ja auch oft schon so Spiele, wo man sagt, ey, wir liegen 1-0 zurück, aber das Tor liegt in der Luft, wir sind am Drücker. Dieses Gefühl hatte ich keine Sekunde. Also sowohl bei ja. auf unserer Seite, bei Mainz natürlich einen Tick mehr, weil die auch mal aufs Tor geschossen haben im Gegensatz zu uns, aber auch bei Mainz nicht. Das heißt, ein Tor lag eigentlich nie so wirklich in der Luft. Also ich wusste ganz genau, wenn wir jetzt treffen, dann kommt es irgendwie aus dem Nichts. Also klar, wir hatten wieder erschreckend viel Ballbesitz, aber das ist ja nochmal ein Unterschied, das wissen wir ja mittlerweile ganz richtig. Genau, dass Ballbesitz und Tore gerade bei uns ein riesiger Unterschied ist. Aber es lag nie in der Luft, dieses Tor. Man wusste ganz genau, okay, wenn wir jetzt treffen, dann kann das vielleicht auch ein blödes Eigentor von Mainz sein oder was auch immer. Und Mainz hat es einfach ja, clever gemacht und hat dann 2-0 gemacht. Der Deckel war drauf. Und auch wenn das Tor, erst in der 77. war und man eigentlich hätte noch eine Viertelstunde Zeit gehabt, da war das Spiel sowas von durch. Also die Luft war vorher schon raus. Aber da war sie wirklich komplett entweicht.
Ja, und ich habe natürlich trotzdem immer sehr aufmerksam versucht zu verfolgen, was sich so tut. Aber konnte es dann auch nicht so richtig fassen, wenn ich so gelesen habe, was der Kicker darüber schreibt und so weiter, was andere Leute darüber schreiben, dass ich doch eigentlich ein Spiel war, in dem nicht so viel passiert ist. Denn du sagst es ja selbst, relativ viel Ballbesitz, gerade dafür, dass man eben verloren hat, sogar deutlich verloren hat. Und dafür eben wirklich wenige Torchancen. Man muss ja wirklich die Chancen sogar noch ein bisschen schön reden, um sie überhaupt als Torchancen bezeichnen zu können.
David, ich glaube wirklich, also ich habe, beim Kicker sieht man das ja nie so gut, da steht einfach nur immer Schüsse. Aber ich kann mich an keinen einzigen Schuss aufs Tor von uns erinnern. Ich glaube, wir haben kein einziges Mal aufs Tor geschossen.
Aber zeigt das der Kicker nicht wirklich an?
Nee, da steht nur...
Also was ich glaube, was mich wirklich überrascht hat, ist, das sind die Werte von X-Goals, weil die sich gar nicht so schlecht lesen dafür, dass ich wirklich nicht wirklich was gesehen habe. Und da steht 0,5 zu 0,9. Also wir natürlich 0,5, aber nicht mal das habe ich wirklich gesehen, muss ich ganz offen sagen.
Gut, aber das sagt ja eigentlich schon so ein bisschen das aus, wie das Spiel ausgegangen ist. Also sagen wir es mal, bei uns wäre es, wie ich richtig gesagt habe, auch Statistik ein Zufallsprodukt gewesen, wenn wir treffen. Also es ist, du kannst eine Münze werfen, 0,5, du kannst eine Münze werfen, ob wir ein Tor schießen oder eben nicht. Und genauso hat es sich auch angefühlt. Und bei Mainz, wenn man es aufrundet, dann müssen sie eigentlich eins schießen. Also 0,9, das ist dann schon sehr nah bei 1. Ja, klar, also, dass sie ein zweites gemacht haben, das ist dann unsere eigene Dummheit. Aber dass Mainz gewinnt,
ja,
das ist auf jeden Fall nicht unverdient.
Ich habe die Statistiken übrigens rausgesucht. Mainz hatte 13 Schüsse und davon 5 aufs Tor. Wir hatten 9 Schüsse und davon, du hast völlig recht, 0 aufs Tor.
Ja, das dachte ich mir. Nämlich, also Chancen von uns. In der ersten Halbzeit gab es einen Schuss von Brun Larsen, der ans Außennetz ging. Dann hatten wir so einen Kopfball von Brun Larsen, der abgefälscht wurde. Was hatten wir noch? Ja, so eine missglückte Flanke von Sko, die an den Außenpfosten ging, war aber auch nicht wirklich eine Gefahr. Ja, was hatten wir noch für Schüsse? Rudi hat einmal geschossen, wurde auch abgefälscht zum Eckball. Ja, das waren schon die Highlights. Und da ging wirklich nicht viel ab. Und Mainz hat es auch einfach gut und clever verteidigt und Sebastian Hoeneß hat es richtig gesagt, gegen Mainz 05 darfst du nicht in Rückstand geraten und vor allem nicht so früh. Und 21. Minute, ich meine, das Tor hast du ja auch gesehen, oder? Hast ja, du das denn auch in der Konferenz in Gänze gesehen, also auch mit der Entstehung?
Ja, sie haben den Ballverlust von Jakob Brun-Larsen natürlich auch gezeigt und ich habe natürlich auch mehrere andere Zusammenfassungen gesehen. Ich weiß aber nicht, ob du jetzt noch was anderes meinst.
Nee, das meine ich. Und sagen wir es mal so, wenn wir das von Jakob Brun-Larsen Ballverlust nennen, dann kommt er noch sehr gut dabei weg. Also das ist ein halbes Eigentor,
dieser ja, Pass. Du hast recht, also es ist schon...
Das ist eindeutig. Sorry, also Jakob Brun-Larsen hat wirklich eine tolle Entwicklung, seit er wieder bei uns ist. Aber dieser Pass ist nicht Bundesliga-reif. Also jetzt nur diese Frequenz, diese 10 Sekunden im Spiel. Also er dreht sich da weg, eigene Balleroberung. Mhm. Kevin Vogt hat den Ball, löst es gut mit dem Ball auf Außen von Brun-Larsen, versucht sich ein bisschen aufzudrehen, merkt, es ist zu, dreht ab, bis dahin vollkommen richtige Entscheidung. Und dann macht sogar David Raum als Mitspieler auf der linken Seite das Richtige und bietet sich an. Und er steht komplett frei, er muss nur prallen lassen, dann hat David Raum wieder das komplette Spielfeld vor sich. Und was macht er? Er versucht den Ball durch eine nicht existente Lücke zu Sebastian Rudi zu spielen. Und ja. das ist keine Hyperbel, das ist keine Übertreibung, dass ich sage, die ist nicht existent. Ja. Da gibt es faktisch keine Lücke. Also die Frage war nur, wer bekommt den Ball? Barrero Martins oder Chor? Und die Lösung war Chor. Und dann hat eben Chor die Vorlage gemacht. Ansonsten hätte Barrero Martins die Vorlage gemacht. Und Burkhardt hat es dann auch nicht schlecht gemacht. War kein Abseits, hat sich aufgedreht. Ich meine, aus der Drehung so ein Schuss, das ist dann einfach Stürmerinstinkt, dass der reingeht, ein bisschen Glück. Aber an sich vollkommen verdientes Tor, wenn man so einen Fehlpass spielt.
Ja. Mir war das Tor ja fast ein bisschen sympathisch, weil ich das Gefühl hatte, dass Jakob Brun-Larsen da so ein bisschen gespielt hat wie ich bei FIFA, wenn ich versuche ganz, ganz schnell nach vorne zu kommen und einfach blind passe. Das war schon wirklich einfach wild. Und was man natürlich dann auch sagen muss, bei diesem Pass, unsere Restverteidigung sieht natürlich nicht gut aus, aber weil sie auch nicht damit rechnen kann. Und dann sind natürlich Lücken da, die Burkhardt nutzt. Was ich jetzt aber nochmal sagen will, also versteht mich nicht falsch, das war wirklich ein schlechtes Spiel von der TSG, aber dass dieser Ball von Burkhardt reingeht, wenn man sich das nochmal in der Wiederholung anguckt, mehrmals anguckt, der weiß das auch selber, dass dem das nicht mehr oft gelingt. So unter Druck. Er hatte nicht so viel Platz und es ist aus der Drehung, mit dem schwachen Fuß übrigens. Baumann kann den fast nicht mehr halten, also vielleicht an einem sehr, sehr, sehr guten Tag. Ich bin da schon ein bisschen erstaunt von, zumal ich Jonathan Burkhardt auch nicht gerade als eiskalten Torjäger abgespeichert habe.
Nee, das ist er auf gar keinen Fall, aber sagen wir es mal so, also das ist keine hundertprozentige Torschance, eben durch die Schwierigkeit der Drehung, aber eben. Es ist trotzdem irgendwie aus, glaube ich, 16 Metern oder 15 Metern.
Ja, 15 Meter etwa.
Und er dreht sich aus der Drehung, ich meine, als Bundesliga-Profi muss man nicht komplett beidfüßig sein. Aber ich glaube nicht, dass Burkhardt seinen linken Fuß genauso wenig gebrauchen kann, wie ich meinen linken. Ich glaube schon, dass der da ein bisschen besser ist. Ja. Weil hätte ich da mit links geschossen, also da hätte Baumann schön den Konter eingeleitet. Aber an sich, er ist ein Bundesliga-Stürmer. Er weiß, wo das Tor steht und er guckt gar nicht mehr. Er weiß einfach nur, da ist ungefähr das Tor. Er zieht ab und dann kann der Dinger natürlich reingehen, gerade auch aus der Distanz.
Also ich würde das jetzt gar nicht so unterschätzen. Ja. Aber vielleicht erklärt das auch unter anderem, warum Mainz dann eben doch nur 0,9 Expected Goals hat. Weil der Wert war bestimmt für diesen Schuss nicht besonders hoch.
Das kann gut sein.
Ist nur meine Theorie. Aber sagen wir mal so, da haben wir uns ein Ei gelegt. Und da hat sich auch niemand gewundert, warum der reingeht nach so einem Pass. Ehrlich gesagt.
Und was mir noch taktisch aufgefallen ist, also da will ich jetzt auch gar keinem einen Vorwurf machen, aber du merkst so richtig, also an jeden, der das vielleicht jetzt nicht mehr hundertprozentig im Kopf hat, guckt es euch gerne nochmal an, irgendwo auf YouTube oder sonst wo. Ja. Und achtet mal einfach nur taktisch bei uns auf die Viererkette. In dem Moment, wo Vogt den Ball auf Brun-Larsen spielt und das Spiel wieder entlastet und wir den Ball in den eigenen Reihen haben und selbst Ruhe reinbringen müssen, dann achtet mal auf die Lücke zwischen Posch und Vogt. Während der Zeit, wo Brun-Larsen da am Ball ist, klafft da eine extreme Lücke auseinander. Posch geht auf außen und Vogt geht wieder so ein bisschen in der Mitte und da sind dann 20 Meter Platz. Und als dann dieser dumme Ballverlust kommt, dann ist genau diese riesige Lücke für Burkhardt da. Und deswegen ist dieses Tor eben nicht mehr zu verteidigen aus dem Stand, wie wir stehen bei dem Ballverlust. Und wirklich gar kein Vorwurf dann an Posch, weil das macht man ja auch so, dass man das Spiel wieder breiter macht und wieder enger macht, je nachdem, ob man den eigenen Ball hat oder nicht. Aber das, damit will ich nur nochmal sagen, dass du in dieser Spielsituation den Ball nicht ins Zentrum spielen darfst und so den Ball verlieren darfst.
Ja, ja, also absolut. Ganz, ganz kritischer Moment war das und ja, da haben wir uns wirklich ein Ei gelegt.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Zu einem neuen Themenkomplex vielleicht. Ich bin gespannt, wie du es siehst, Jonas. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Thema Aufstellung jetzt erstmal. Ich war an der einen oder anderen Stelle überrascht. Wir haben ja auch am Ende der letzten Folge die Aufstellungen getippt und haben das nicht so ganz getroffen. Ja, und da muss man natürlich auch ein bisschen darüber reden, wie gut es jetzt geglückt ist oder auch nicht. Also ich nenne mal ein paar Beispiele für Überraschungen. Also wir hatten ja zum Beispiel gehofft, dass Kader Zabek zurückkehren kann. Er wurde dann erst eingewechselt und Posch hat rechts begonnen und Richards eben im Zentrum, was ich in diesem Fall legitim finde. Wir haben ja gesagt, wir wollen Richards eigentlich nicht drin sehen, weil er zu kurz erst da ist. Aber unter diesen Umständen finde ich es okay. Überraschend vielleicht auch, dass Grilic diesmal draußen war.
Mhm, aber das haben wir ja beide so prophezeit.
Ja, nee, das haben wir uns so gewünscht, nicht prophezeit. Also ich habe ja damals gesagt, was meine Wunschaufstellung ist, nicht was ich was Hoeneß machen wird.
Also sagen wir so, wir hätten es beide genauso gemacht mit Grilic.
Genau, wir hätten es auch so gemacht, aber natürlich ganz große Überraschung war Gacinovic rechts außen und auch eine kleine Überraschung vielleicht, Rütter vorne drin. Also da gibt es schon ein bisschen Diskussionsbedarf. Und was ja auch eine harte Entscheidung war, war Angelo Stiller 90 Minuten auf der Bank zu lassen.
Ja. Und tatsächlich, wir haben ja auch mit der Doppel-6 gespielt, die ich am Ende prophezeit habe sozusagen, Rudi und Geiger. Nur habe ich ja damals gesagt, also bei der letzten Folge, dass ich Rudi Geiger auf die 6 stellen würde, damit nämlich der Bur vorne spielt. Aber das zeigt, vielleicht war es auch einfach, also diese ganzen Veränderungen zeigen ja auch, dass es vielleicht auch einfach nicht möglich war, eine Aufstellung wirklich zu tippen, durch die Länderspiele. Weil, jetzt sind wir mal ehrlich, wir können nicht damit rechnen, dass ein Baumi nach den 3 Spielen wohl doch so erledigt war für Österreich, dass er nicht spielt und dass ein Gacinovic auf rechts außen startet.
Genau, also das hat bei aller Liebe. Das hat ja auch Hoeneß bei der PK erklärt, dass das im Prinzip der Grund war. Es gab keine Leistungsgründe dafür.
Und ich kann mir eigentlich auch nur erklären, dass es bei Rütter ähnlich war. Weil wir haben ja beide gesagt, der Bur war der Gewinner der Länderspiele sozusagen, hätte es leistungstechnisch für Israel eigentlich verdient gehabt zu spielen, aber stand dann nicht in der Startelf. Also eigentlich kann man sagen, muss auch Erschöpfungsgründe gehabt haben. Oder siehst du das anders? Oder glaubst du, Rütter war eine taktische Entscheidung gegen der Bur?
Ganz schwierige Sache, weil Dabur beim dritten Spiel nicht mehr gespielt hat aus irgendeinem Grund, aber wir wissen es nicht genau. Was man natürlich gesehen hat, Dabur wurde ja dann eingewechselt in der 73. Aber natürlich, so eine Reise gerade mit Israel ist schon strapaziös. Also ist beides möglich, wir haben leider keinerlei Informationen dazu.
Ja, aber ein Punkt noch ein Wort noch zu Gacinovic. Also, wir wissen ja beide nicht wirklich, wo wir ihn hinstecken sollen, seit er bei uns ist. Also, was wir mit ihm anfangen sollen, auf welcher Position er zu Hause ist oder, ja, generell. Also, er ist einfach so ein bisschen auch leistungstechnisch nicht ganz auf der Höhe, habe ich das Gefühl. Auch wenn er notentechnisch beim Kicker jetzt gar nicht negativ raussticht, weil nämlich einfach ab der 6 hat einfach jeder eine 5. Also Rudi, Geiger, Kramaric, Brun Larsen, Rütter und Gacinovic haben alle eine 5. Aber Gacinovic war einfach wieder einfach schlecht. Also man kann es nicht anders sagen. Er war einfach schlecht. Er hatte keinerlei gute Aktion. Weißt du, Brun Larsen hat auch ein beschissenes Spiel gemacht. Aber der hatte wenigstens zwei Aktionen, wo du dir gedacht hast, ah, okay, da ist der alte Brun Larsen, der auch bei einem schlechten Spiel kurz durchkommt. Oder auch Kramaric war ein sehr schlechtes Spiel von ihm. Aber man hat trotzdem ab und zu gesehen, ah ja, da ist der Kramaric, mit ein bisschen mehr Glück hätte es da und da klappen können. Aber bei Gacinovic, ich weiß nicht. Es ist mittlerweile wirklich so, dass wenn ich sage, der spielt, da kann ich leider keine Erwartungshaltung mehr an ihm haben. Weil er bei uns noch nie gezeigt hat, dass er es kann.
Ich fand ihn jetzt als Joker, und ich glaube, du auch, wenn ich mich richtig erinnere, teilweise ganz ansprechend auf dem Flügel. Aber da war es ja gar nicht so wichtig. Da hat er so ein bisschen das Ganze belebt und hatte jetzt keine so wichtige Funktion. Und ja, mir hat er auch nicht gefallen. Jetzt muss ich es doch mal machen, Jonas, weil du es ja eh schon auf den Tisch gebracht hast. Jonas, deine WhatsApp-Nachricht, Samstag 16.22 Uhr, Gacinovic unterirdisch. Das war ja kurz nach dem Halbzeitpfiff.
Aber ich glaube, dass es auch ein bisschen unfair ist von mir, in dem Spiel ihn rauszuziehen, weil er ja der Einzige ist von den Jungs, die auf dem Platz standen, der überhaupt nicht im Flow drin ist. Also vielleicht noch mit einem Rütter, der jetzt auch nicht immer spielt, aber der ist nicht im Flow drin, und dann hole ich mir genau ihn raus, der es ja eh schon schwer hat, und hau drauf sozusagen. Also dafür entschuldige ich mich auch, aber ich habe halt einfach das Gefühl, dass diese Seite komplett verloren war. Also, dass über diese Seite halt keine Gefahr kam.
Sehe ich aber wirklich ähnlich, muss ich sagen. Bei allem, auch wenn ich mir natürlich was anderes wünsche, sehe ich das auch absolut so, ja.
Und weil du gesagt hast, er hat ja einen guten Eindruck gemacht bei Testspielen und vorher, da war er einfach überraschend gut dafür, dass ich ihn nicht als rechter Flügel erwartet hatte. Mehr aber auch nicht. Also, er war jetzt kein Matchwinner oder keine krasse Bereicherung im Gegensatz zu einem Baumi, sondern man hat sich einfach nur gedacht, aha, oh, Gacinovic mal auf dem rechten Flügel. Kann man sich ja irgendwie auch vorstellen, ist nicht so verkehrt. Und jetzt stelle ich dir eine Frage, David.
Ja.
Und du musst sie mir beantworten. So, wir haben gesehen, Baumgartner kann nicht. Sebastian Hoeneß denkt sich, scheiße, der Junge ist platt, keine Option für die Startelf. Sonst hätte er gespielt, sind wir uns einig. Wieso? Und ernsthafte Frage, spielt Adamian dann nicht Flügel?
Habe ich keinerlei Erklärung für, null. Er hat ja nicht mal eine Sekunde bekommen, obwohl es 5 Auswechslungen gab, was auch sehr untypisch ist. Hoeneß hat ihn ja eigentlich bisher immer eingewechselt, auch zu Recht. Ich frage mich hier ein bisschen, ob es einen Zusammenhang gab mit den Länderspielen, wo er ja viel gespielt hat, auch nicht besonders erfolgreich. Also ich glaube nicht, dass er bestraft wurde für unterdurchschnittliche Einsätze. Er hat aber, wie gesagt, alle 3 Spiele gemacht. 0-0 gegen Nordmazedonien, was ja nicht doll ist. 6-0 verloren gegen Deutschland. 1-1 gegen Liechtenstein, was eine Katastrophe ist, wenn man sich mal anguckt, wer bei Liechtenstein spielt. Du würdest wahrscheinlich sagen, die haben mit der Feuerwehr gespielt. Und das haben sie wahrscheinlich wirklich, weil in Liechtenstein sind alle Menschen wahrscheinlich gleichzeitig Feuerwehr, Armee, Polizei und Regierung in einem, weil da, glaube ich, nur 12 Menschen leben. Nein, also das 1-1 ist wirklich eine riesige Blamage. Es tut mir wirklich leid. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das einen großen Einfluss hat darauf, dass Adamian ja seit Wochen ein zurechtgesetzter Joker ist bei uns.
Ja, oder war Adamian auch platt von den Länderspielen?
Das könnte ich mir eher vorstellen, wobei ich dann auch nicht verstehe, warum man ihn nicht in der 80. bringt. Aber
so, David, aber dann kommen wir eine andere Frage. Dann kommen wir jetzt zu dem Punkt. Wir spielen ja dieses Jahr nicht europäisch, was eine sehr große Erleichterung ist. Nicht in dem Sinne, dass wir es nicht gern spielen würden, sondern einfach mal fitnesstechnisch ist es eine Erleichterung. Weil sonst musste man ja immer gucken, spielt jetzt donnerstags ein bisschen die zweite, also die Bank so ein bisschen, rotiert man durch, oder dann sonntags oder am Wochenende in der Bundesliga. Werden wir uns jetzt daran gewöhnen müssen, in 3 Wochen, jetzt haben wir 3 Spiele und dann ist übrigens wieder Länderspielpause. Ich könnte übrigens kotzen. Also wirklich, das ist wirklich Wahnsinn, wie oft Länderspielpause ist. Ja. Müssen wir uns jetzt als TSG-Fans daran gewöhnen, dass nach einer Länderspielpause nicht unsere A11 auf dem Platz ist?
Also, finde ich eigentlich inakzeptabel.
Finde ich auch inakzeptabel.
Da finde ich auch, dass gerade eben, wenn so viele Spiele anstehen, es gibt natürlich immer Unterschiede. Je nach Nation, wo man das eventuell gewichten muss, so ein Team wie Armenien muss natürlich immer alles reinschmeißen, um überhaupt nur irgendeine Chance zu haben. Mhm. Aber es gibt natürlich auch andere Nationen, die deutlich breiter aufgestellt sind. Und da erwarte ich auch ein bisschen, die haben auch eine gewisse Verantwortung, dass man da nicht dreimal 90 Minuten aufläuft, außer es geht gar nicht anders.
Ja, aber das ist ja wieder so ein Interessenskonflikt. Also weißt du, ich glaube jetzt nicht, ist Franco Foda noch der Trainer von Österreich? Oder hat sich da was geändert?
Ich glaube schon, aber den meisten Österreichern wäre wahrscheinlich lieber, wenn er es nicht mehr wäre.
Aber ich glaube, er ist es noch. Also ich glaube nicht, dass Franco Foda da sitzt und denkt, oh, jetzt tun wir mal einem Sebastian Hoeneß einen Gefallen und setzen in einem wichtigen Spiel Baumi auf die Bank. So wird es nicht passieren.
Eben. Das kann man auch ein bisschen verstehen, aber...
Natürlich, die wollen ja beide das Beste für ihr Land beziehungsweise für den Verein. Aber zahlen wir jetzt die Rechnung dafür, dass wir überdurchschnittlich viele Nationalspieler haben?
Ja, ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob man sich darüber wirklich beklagen kann und sollte, weil irgendwie hieße das ja auch, wenn wir weniger hätten, dass die Spieler wahrscheinlich schlechter wären. Oder muss man das taktisch mitdenken? Ich weiß nicht, ob man das wirklich verlangen kann.
Ja, also generell ist es ja so, wenn du zwar auch Spieler auf dem Niveau, sagen wir jetzt mal, auf dem Niveau von einem Adamian hast, aber der gehört einfach einer größeren Nation, einer größeren Fußballnation. Wie Deutschland oder Spanien oder Frankreich, dann wäre ein Adamian ja kein Stammspieler, weißt du?
Das ist richtig.
Also deswegen haben wir dahingehend ja schon ein kleines Problem, dass wir dadurch, dass wir auch so viele internationale Spieler haben, weil ich allein drei Österreicher. Natürlich sprechen die Deutsch, aber das ist ein anderes Land. Und Baumi, Posch und Krilic, ich weiß wirklich nicht, ob einer von den drei schon mal deutscher Nationalspieler gewesen wäre. Keine Ahnung.
Boah.
Ganz schwierige Frage.
Ganz schwierige
Frage. Auch mit der Konkurrenz.
Gerade bei Baumi. Ich könnte es mir schon vorstellen, aber jetzt nicht in dem Maße natürlich wie bei Österreich.
Müssen wir jetzt auch gar nicht tot diskutieren, spielt ja auch keine Rolle, aber ich glaube, du weißt auf was ich hinaus möchte.
Absolut.
Aber deswegen kannst du ja nicht deine Transferpolitik umstellen und kannst sagen, so, wir suchen ab jetzt Deutsche, die zwar gut sind, aber nicht so gut für die Nationalmannschaft.
So funktioniert das Spiel ja nicht. Was man ja quasi unabsichtlich sogar schon gemacht hat. Ich betone aber unabsichtlich. Wenn wir mal gucken in die großen Hoffenheimer Zeiten, da hatten wir solche Leute, zum Beispiel mit Vogt, Hübner und Baumann. Und vielleicht war das auch ein Vorteil. So Leute, die nach meinem Gefühl relativ nah dran waren am Niveau der Nationalmannschaft, aber nie nominiert wurden. Baumann hat es ja nachträglich jetzt geschafft, ohne eingesetzt zu werden, aber das zu verlangen ist natürlich albern, ist aber trotzdem ein interessantes Gedankenspiel, dass uns eben die Tatsache, dass wir eben auch Armenier, Israelis und so weiter haben, die in ihrem Land sehr, sehr wichtig sind, vielleicht manchmal zum Nachteil gereicht.
Ja, zwei Dänen ist ja auch so ein Land, was jetzt nicht on top ist, also weißt du.
Gut, die spielen allerdings beide kaum. Das muss ich verteidigend hervorheben.
Ja, das stimmt schon.
Übrigens, wenn wir jetzt schon bei der Aufstellung waren, mich hat es nicht überrascht, aber im Prinzip war genau die Lieblingsposition von Robert Sko frei. Ja, will ich nur mal kurz erwähnen.
Oh, stimmt. Oh ja. Sagen wir mal so, Lieblingsposition wissen wir nicht. Wir haben ihn noch nicht interviewt. Aber sagen wir mal so, die Position...
Ich weiß das.
Die Position mit, hast du es mal nachgelesen? Weil es ist auf jeden Fall die Position, von der er Torschützenkönig in Dänemark wurde.
Nee, also ich weiß es aus einem Interview von Hoeneß, der das über ihn sagt.
Okay.
Ja.
Ja, das ist natürlich auch sowas. Ich meine, ist Go nicht eigentlich damals gekommen als potenzieller Stammspieler und jetzt irgendwie ist er auf dem rechten Flügel hinter einem Gacinovic in der Hierarchie? Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Also das ist schon irgendwie verwunderlich. Klar, Sko ist noch nicht bei 100%, aber der ist jetzt auch schon wieder Wochen im Training und müsste eigentlich schon den Anspruch haben, jetzt zu spielen und nicht in der 73. reinzukommen, wenn auf dem rechten Flügel es kaum Alternativen gibt.
Ja, und ich glaube auch, David, damit wollen wir beide ja nicht sagen, dass das Spiel anders gelaufen wäre mit einem Sko auf dem rechten Flügel. Ich erinnere dich daran, wir haben auch noch kein einziges gutes Spiel von Sko bei uns auf dem rechten Flügel gesehen.
Ja, dem muss ich leider zustimmen, ja.
Absolut. Vielleicht ist das ja so ein bisschen unser Sorgenkind, aber vielleicht ein bisschen Hoffnung für Samstag, mal kurz am Rande. Ilas Bebou ist ja wieder im Kader. Vielleicht könnte der da ein bisschen Schwung reinbringen.
Genau. Er wurde beim Personalupdate nicht genannt und dann gab es danach eine Nachfrage. Und die Aussage war doch fast schon überraschend, wenn man sich die Krankenhistorie von Bebou anguckt. Es hieß, Bebou wird spielen oder eingewechselt. Also wir werden Bebou auf dem Platz sehen. Das hat Hoeneß klar gesagt. Mhm. Und das ist durchaus überraschend für jemanden, der jetzt wegen Corona lange raus war und sich wieder zurückkämpfen musste.
Ja, auf jeden Fall. Also für mich hat es tatsächlich eher so geklungen. Obwohl, nee, machen wir es anders. Wir sagen später mal, ob wir glauben, wie wir spielen, ob ein Bebou in der Startelf spielt und sowas. Das können wir später am Ende nach dem Bielefeld-Block machen.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Jetzt vielleicht nochmal, Jonas, willst du zum Abschluss noch etwas beitragen zum Blog über unsere Niederlage gegen Mainz? Ist vielleicht nicht ganz angenehm, aber vielleicht hast du noch was auf dem Herzen, was wir kurz besprechen sollen.
Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir nicht eigentlich schon fast alles aufgearbeitet haben, also jetzt mal so ein bisschen, obwohl wir ein bisschen allgemeiner darüber geredet haben, aber ob da alle potenziellen Problemfelder nicht schon mit drin waren. Also klar, das 2-0 brauchen wir jetzt nicht wirklich aufarbeiten, das war auch unterirdisch verteidigt, unterm Strich. Also ich erinnere daran, dass ein, ich weiß nicht, ich glaube, wer heißt der, Anton Stach. Das ist ein Sechser, der ist zwar U21 Europameister und deswegen nicht der Älteste, aber das ist ganz bestimmt kein Sprintwunder. Und der zieht einen Sprint an, von der Mittellinie über die Außen, und wer muss hinterherrennen? In Dabur. Und da hat man erstens mal gesehen, dass es mit der Abstimmung nicht wirklich stimmt, wenn ein Mittelstürmer dem hinterherrennen muss, bis zum eigenen 16er. Und man hat auch gesehen, dass Dabur, der seit 4 Minuten auf dem Platz steht, bei aller Liebe nicht der Schnellste ist. Die zwei Dinge.
Ja, ich sehe es tatsächlich gerade. Ja, aber im Prinzip, also ich bin wirklich nicht der größte Fußballexperte, was Zweikämpfe angeht, aber Dabur ist die ganze Zeit am Mann. Und das ist ja eigentlich das, was am Flügel das Zentrale ist. Er lässt ihm keinen Raum. Er bringt den Pass an den Mann, ist nicht dafür verantwortlich, dass Ingwarzen komplett blank steht, das, was ich unentschuldbar finde, weil das der naheliegende Anspielpartner war. Also Dabur macht mehr oder weniger Druck auf Stach, hätte jetzt in Raum ehrlich gesagt auch nicht viel besser gemacht bei seinen okayen Defensivqualitäten, da bin ich mir leider relativ sicher. Und Jonas, was ist passiert nach dem Pass? Erinnerst du dich noch, was passiert, als Ingwarzen diesen 5-Meter-Pass annimmt?
Ja, Dabur geht hinterher.
Dabur ist der Einzige, der weiterhin Druck auf den Mann macht.
Das stimmt schon. Also Wille will ich ihm hier gar nicht absprechen. Deswegen habe ich ja gesagt, man hat nur gesehen, dass er vielleicht nicht der Schnellste ist.
Ja, ja,
aber der Wille betrifft, den Willen betrifft, ist Dabur auf jeden Fall einer unserer Besten. Und auch Richards sieht bei dem Tor nicht gut aus.
Und das hat also, sogar, Jonas hat sich vielleicht auch überrascht, bei der PK hat Hoeneß doch überraschend klar gesagt, dass Richards ihm beim zweiten Gegentor nicht gefallen hat. Er hat im Prinzip indirekt ihm die Schuld gegeben für dieses Gegentor.
Eine Mitschuld. Und er hat auch recht, weil Richards in dem Moment, kurz bevor der Pass von Stoch kommt, oder von Stach heißt er, glaube ich, sind sie sogar in einer 2-gegen-1-Situation. Und für mich sieht Richards da sehr schläfrig aus.
Ja,
als wäre er nicht richtig im Fokus.
Ich habe es gerade nochmal gesehen. Richards muss sich entscheiden. Er hätte sich auch entscheiden können, zu Ingwarzen zu gehen, hätte ihn decken können. Er kann natürlich auch doppeln, das ist schon legitim. Aber er doppelt quasi und macht null Druck, null. Also rein von der Körpersprache verhält sich hier Richards so wie der Stürmer. Und Dabur wie der Verteidiger, der es natürlich auch hätte besser machen können, aber es ist halt nicht sein Job. Gerade eben zu einem Zeitpunkt, wir liegen 0-1 hinten, wo du eigentlich auch sagen kannst als Mittelstürmer, ich bleib vorne, wir brauchen das scheiß Tor. Also ich bin wirklich ein bisschen fassungslos, jetzt nicht nur von Richards, aber das ist schon, weiß ich nicht, ob das fehlender Wille ist, fehlende Bissigkeit, also das funktioniert nicht. Und dann auch wieder hier eine Riesentorchance war das jetzt eigentlich auch nicht.
Es war halt dann ein guter Schuss, der war dann auch unhaltbar am Ende für Olli. Aber jetzt, jetzt will ich mal nur ein Gedankenspiel machen, wie du die Situation hättest verteidigen können. Auch wenn Ingwertsen da frei bleibt, weil es gibt ja sogar noch einen Grillitsch, der auch erst seit einer Viertelstunde auf dem Platz ist zu dem Zeitpunkt und der zwar sieht, dass Ingwertsen frei ist, zwar noch 10, 15 Meter weg ist, aber der nicht in die Pötte kommt, mal einen kleinen Sprint anzusetzen. Das kommt auch noch dazu. Also das heißt, es war ein Totalversagen von unserer Seite und der Einzige, der Biss hatte in dieser Situation, ist halt leider unser Mittelstürmer und der hat halt vielleicht nicht die besten Defensivskills. Aber jetzt überlegst du dir mal, Stach läuft auf dem Flügel, ist ein Sechser. Das ist mit Sicherheit kein Tempo- und Dribbelgott. Jetzt lässt du da
Buhr aber ich sehe gerade, Jonas, was man nur kurz ergänzen muss, ist, dass Stach auch ganz frisch im Spiel war, ne? Nur vielleicht zur Einordnung. Also
alles gut, ja, das weiß ich, ja. Also der war auch nicht kaputt. Aber wenn du Dabur jetzt einfach weiter verteidigen lässt und Dabur drängt einfach weiterhin Stach nach außen und Richards versucht nicht so verloren drauf zu gehen, sondern setzt sich so ein bisschen ab, also er kann schon noch dabei bleiben, aber setzt sich ein bisschen ab und versucht Ingwertsen den Passweg zuzumachen. Nämlich, es gibt auch noch Vogt, der den direkten Weg, falls Stach in die Mitte flankt, zumacht. Und dann hättest du die Situation eigentlich relativ verteidigt. Dann wäre die einzige Situation, die hätte entstehen können, wäre gewesen, dass ein Stach eine 1 gegen 1 Situation gewinnt. Aber dann wäre der Winkel wiederum so spitz gewesen, dass du auch nicht wirklich viel daraus machen kannst.
Eben. Ja, also wirklich, ich sehe es jetzt gerade zum sechsten Mal und bin wirklich enttäuscht, ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein simples Gegentor.
Das Gegentor wirkt so ein bisschen so wie in der Kreisliga, wenn die eine Mannschaft schon 5-0 zurückliegt und keinen Bock mehr hat und nur noch an den Kasten Bier nach dem Spiel denkt. So ein bisschen hat das Tor gewirkt. Und der einzige Spieler, der Lust hatte, ist irgendwie so ein Jugendspieler, der sich halt noch trotzdem beweisen will. So kam mir das Gegentor ein bisschen vor, um ein bisschen böse zu sein.
Ja, wobei man da auch ganz klar sagen muss, unter anderem, das hat auch Sebastian Hoeneß ziemlich klar bemängelt und das explizit analysiert. Und ich glaube, daher kam eben auch seine Aussage, ich bin stocksauer.
Ja, mit Sicherheit. Weil man auf kann der einen Seite ist er natürlich stocksauer, dass wir kein Tor geschossen haben. Aber ich glaube, das kannst du gerade noch so nachvollziehen, weil die Mainzer es halt auch wirklich gut gemacht haben, defensiv. Aber er hätte nicht diese Wortwahl gehabt, wenn er nicht dieses 2-0 von Mainz absolut empörend gefunden hätte. Ja. Und hier möchte ich auch nochmal plädieren dafür, ich weiß nicht warum, aber nochmal den Vermerk auf unsere Folge, das Transferkarussell, wo ich damals gesagt habe, Saint-Just ist eigentlich schon so gut wie bei Dortmund und jetzt ist er einfach immer noch bei Mainz. Ich fasse es nicht. Da hätte man doch mal anklopfen können. Verdammte Axt.
Ja. Ja, wir haben jetzt ja immerhin mit Richards auch nochmal zugeschlagen, aber wir haben es defensiv in diesem Spiel wirklich nicht gut gemacht und auch offensiv einfach keine Durchschlagskraft, keine Kreativität auf den Platz gebracht. Das muss dringend besser werden und zwar übermorgen auf der Alm in Bielefeld, wo ich Stand jetzt kein besonders gutes Gefühl habe, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber das ist natürlich jetzt auch ein bisschen logisch. Nach so einem Spiel hat man natürlich Angst, jetzt in so einen kleinen Abwärtstrend zu geraten. Oder ich habe auch so ein bisschen Angst vor einem Déjà-vu im Vergleich letzte Saison. Auch im September sind wir auch wirklich gut reingekommen. Punktetechnisch sogar noch ein bisschen besser. Dieses Jahr dafür spielerisch fand ich ein bisschen besser, mit Ausnahme gegen Mainz. Und jetzt habe ich so ein bisschen Sorge, dass wir in 2-3 Wochen vielleicht wieder auf Platz 13 oder so stehen. Wenn jetzt eben nicht gepunktet wird gegen Teams wie Mainz und Bielefeld, wo du eben punkten musst, punkten willst, und das hat auch Hoeneß ziemlich klar gesagt, dass es eigentlich nicht sein kann, gegen Mainz nicht zu punkten, dass es ein klares Ziel war und dass 4 Punkte wirklich gerade noch so einigermaßen akzeptabel ist, aber auch nur gerade noch so.
Und das sehe ich genauso. Er hat gesagt, 4 Punkte nach dem Dortmund-Spiel, also nach 3 Spielen, war das absolute Minimalziel, was ja dann auch erreicht wurde. Aber durch das Mainz-Spiel, durch die 0 Punkte gegen Mainz,
so rum war es, genau.
Muss man ehrlich sagen, also ein Traumstart ist das mit Sicherheit nicht mehr.
Genau, wir sind zwar noch einstellig in der Tabelle, aber durchaus gefährdet. Und ja, ich will dieses... Niemand verlangt in dieser Saison, auch wenn das bei Hoeneß auch ein bisschen angeklungen ist, was mir gefallen hat. Also er hat es natürlich nicht gesagt, aber ich fand, bei Hoeneß klang schon ein bisschen an. Oder er hat sogar so gesagt, dass man die Lücke nach oben schließen will. Was jetzt nicht heißt, wir wollen zwingend in die Europa League. Aber wie gesagt, ich sag's nochmal, ich sag's auch gerne jede Woche nochmal. Ich verlange schon, dass wir mit diesem Kader ohne dritten Wettbewerb jetzt zumindest um Platz 6, Platz 7 mitspielen. Ob wir ihn letztlich erreichen, steht auf einem ganz anderen Zettel. Und da ist so ein Spiel gegen Bielefeld jetzt natürlich enorm wichtig.
Ja, und was auch Sebastian Hoeneß weiß, ich und ich glaube auch genug andere Fans und du wahrscheinlich auch, ich werde ihn an dieser Saison messen. Ja. Letzte Saison, meinetwegen, viel schiefgelaufen. In dieser Saison gibt's keine Pardons mehr. Es ist so ein unfassbar breiter Kader. Er hat jetzt am Ende sogar Grilic gehalten, unabhängig davon, ob er das wollte oder nicht, keine Ahnung. Aber der Kader hat so eine Qualität, so eine Breite. Wenn da jetzt Unruhe in den Kader reinkommt, dann wurde da einfach falsch gearbeitet bei der Transferpolitik. Aber auch kleine Verletzungen oder auch wenn mal 3-4 Spieler ausfallen, ist bei diesem Kader keine Ausrede mehr. Also jetzt wird er daran gemessen und das weiß er ganz genau.
Ja, genau, er ist in der Bringschuld. Und ja, machen wir es doch nochmal ganz konkret. Wir haben schon mal angedeutet, was passieren könnte jetzt beim Spiel ist und das macht natürlich Hoffnung. Idas Bebou wird auf jeden Fall in irgendeiner Form im Kader stehen. So viel hat Sebastian Hoeneß ja durchblicken lassen. Auf der anderen Seite hat Sebastian Rudi Rückenprobleme. Wäre natürlich ärgerlich, wenn er fehlt. Gleichzeitig ist das eben eine Position, das könnte man eben dank Spielern wie Samaseku wirklich noch gut verschmerzen. Und auch bei Kader Žabek sieht es einfach aus Zeitgründen gut aus. Er konnte in der Woche mittrainieren. Er war nicht bei der Nationalmannschaft. Er hat 45 Minuten gepackt. Keine Verletzung davon getragen und da wünsche ich mir jetzt auf jeden Fall mehr als diese 45 Minuten, ihn zu sehen.
Ja, und es ist fast ein bisschen, also es ist aus mehreren Gründen schade, dass Rudi jetzt Rückenschmerzen hat, also nicht nur, weil man das natürlich keinem wünscht und dass wir Rudi auf jeden Fall gerne gesehen hätten, aber ich hätte dir tatsächlich heute auch gesagt, selbst wenn Rudi komplett fit wäre, dass ich mir zu 99,9% sicher bin, dass wir Florian Grilic in der Startelf sehen werden.
Gehe ich auch von aus. Sehr gespannt bin ich, da habe ich gar kein Gefühl, wie es mit Judges Samaseku aussieht.
Der müsste ja eigentlich fit sein.
Ist oder er nicht? Ich weiß, dass er fit ist. Ja. Die Frage ist eben, also, oder sagen wir anders, er ist auf jeden Fall einsatzfähig. Das hat ja immer verschiedene Stufen, aber er ist auf jeden Fall einsatzfähig, ja.
Und das, ich glaube, Samaseku ist gerade einfach der erste Leidtragende von dieser krassen Überbesetzung auf der 6.
Absolut möglich. Wir werden es weiter beobachten. Ich kann da jetzt auch ganz schwer nur Entscheidungen treffen. Aber vielleicht nochmal kurz, Jonas. Hast du Positionen oder Spieler, wo du jetzt auf jeden Fall sagen würdest, nach dem, was wir gesehen haben, muss da und da auf jeden Fall eine Änderung passieren in der Startelf?
Ja, also ganz klar, Gacinovic hat für mich keinen Platz mehr in der Startelf. Ja,
aber wird auch nicht passieren. Dafür ist einfach jetzt klar, dass auch sehr, sehr, sehr sicher Baumgartner da spielen wird. Mhm. Und auch wenn Bebou wieder reinkommt, ist einfach kein Platz mehr da. Sehe ich genauso, ja.
Ja. Auch Posch möchte ich nicht als Rechtsverteidiger sehen. Und ich würde mich, sagen wir es mal so, ich würde mich freuen, wenn Posch nicht rausrotiert wird, sondern wenn Richards auf der Bank sitzt. Das hat sich Posch einfach verdient. Also es wäre einfach unfair für Posch, wenn er jetzt der Trottel ist, weil Kader Žabek verletzt ist, muss dann Rechtsverteidiger spielen, macht seine Sache nicht gut.
Verstehe.
Und obwohl er eigentlich davor gut gespielt hat, wird er dann rausrotiert, weil er einmal ein schlechtes Spiel gehabt hat als Rechtsverteidiger und Richards kriegt nochmal eine Chance. Fände ich nicht richtig.
Ja, und eben Richards hat einfach kein schlechtes Spiel gemacht, Richard, insgesamt, aber er hat auf jeden Fall kein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, ich würde auch so entscheiden, wenn man Kader Žabek beginnen lässt. Die Frage eben, Was sagt Hoeneß am Samstag? Er gilt ja als sehr großer Richards-Fan, aber wir müssen sehen, was passiert. Und letztlich.
Und jetzt sage ich dir eins, man muss wirklich extrem aufpassen. Also ich kenne ja auch die ganzen Dynamiken in einem Fußballverein und das ist ja im Profibereich, was untereinander geredet wird und wie die Stimmungen sind, nicht anders. Es sind alles Menschen. Ob du Amateurfußball spielst oder nicht. Man muss wirklich aufpassen, auch wenn Chris Richards sehr beliebt in der Mannschaft ist, ein super Kerl ist und ein guter Spieler. Aber dass sich so langsam nicht bei so Spielern, die dann auf der Bank sitzen, durch den Richards das Gefühl einpendelt, der spielt eh. Das ist der Liebling des Trainers.
Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, zumal eben, ne, also aus Richards kann ein absolut großer werden, aber er ist es eben noch nicht und auch sein Alter spricht schon auch dafür, dass er nicht immer in Topform sein kann, dass er nicht immer der Fels in der Brandung sein kann. Und da sind einfach Posch oder Akpo erfahrener.
Ja, auch Akpo ist ja dann wahrscheinlich wieder eine Alternative, aber ich glaube nicht, dass er von Anfang an spielen wird. Nee,
ich könnte ihn mir auf der Bank vorstellen, so wie Hoeneß klang. Ja. Wir werden ihn aber sicher nicht in der Startelf sehen.
Also ich wünsche mir sehr eine Viererkette bestehend aus Kadarzabek, Vogt, Posch und Raum. Gehe aber sehr stark davon aus, dass Posch auf der Bank sitzen wird und Richard spielt.
Okay, da will ich gar nicht widersprechen und du kannst es gerne machen, wenn du willst, Jonas, aber ich habe keine Lust, dieses Mal das Mittelfeld zu bilden. Das ist mir fast schon zu kompliziert. Was mich irgendwie freuen würde, auch wenn man da sehr harte Entscheidungen treffen müsste vielleicht, wäre mal hier eine sehr offensive Variante auszuprobieren. Und zwar würde mich sehr, sehr interessieren, was passiert, wenn wir tatsächlich Dabur und falls möglich Bebu und Kramaric und Baumgartner beginnen lassen.
Das wäre schon krass.
Dann hättest du immer noch eine Doppel-6 als Absicherung. Ja. Und wirklich die geballte Offensivpower, was ich mir gegen Bielefeld durchaus vorstellen könnte, wenn ich so Revue passieren lasse, wie Bielefeld so spielt. Doch recht ähnlich wie Mainz. Weniger erfolgreich im Konter, im Gegenpressing, aber schafft es dann letztlich doch oft, auch ein bisschen durch Krampf, irgendwie einen Punkt zu holen. Frank Kramer, der Trainer von Bielefeld, ist so ein bisschen der Unentschieden-König.
Ja, da muss man, also es wäre auf jeden Fall mal ein Statement, ein klares Zeichen, dass man sagt, wir haben jetzt keinen Bock mehr, gegen tiefstehende Gegner einfach nicht zu treffen. Aber was dann halt wichtig sein wird, ist, dass vorne konsequent die langen Bälle, die ersten Bälle gewonnen werden müssen. Also wenn Bielefeld sie schlägt. Weil daraus kommt dann
die Gefahr. Das wird auch passieren, diese langen Bälle, ja.
Ja, weil andere Optionen haben sie ja nicht. Du gewinnst den Ball, versuchst den Ball lang zu schlagen auf Klos und er legt den ab und dann geht die Post ab. Also das ist was anderes kann ja so ein limitierter Bundesliga-Verein eigentlich gar nicht spielen und hinten dann gut stehen. Und da wird es dann halt wichtig sein, dass die ersten Bälle gewonnen werden. Und an dieser Stelle stelle ich mir die Frage, wenn ich jetzt Trainer wäre, sehr schwieriges Thema. Du hast zum Beispiel einen Grilic auf der 6 und sagst, okay, Grilic ist dieses Mal da, weil es mir in der letzten Woche nicht gut genug gefallen hat, wie Rudi und Geiger das Spiel organisiert haben. Und deswegen hast du jetzt einen Grilic, um die Lücken zu finden. Und dann brauchst du ja einen Vogt nicht zwangsläufig für den Aufbau. Ob du dann sagst, dass vielleicht sogar Posch und Richards die Innenverteidigung bilden, weil die nämlich viel kopfballstärker sind als Vogt.
Boah.
Interessanter Gedanke. Ich glaube auch nicht, dass es passieren wird.
Ich glaube nicht, dass es passiert.
Das denk ich mir.
Ja. Und ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Also was wir ja wirklich, also ich ist ja okay, dass du dieser Meinung bist. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass Vogt tatsächlich im offensiven Kopfballspiel sehr schwach ist und da stimmst du mir bestimmt auch zu. Ich sehe das in der Defensive aber ein bisschen anders. Ich habe da schon das Gefühl, dass er dann recht guten Überblick hat und dass er die Bälle gut klärt und er hat eben auch den Vorteil, dass er mit Abstand der Größte da hinten drin ist.
Das mag sein, aber ich habe so das Gefühl, dass er nicht der Kopfballspieler ist, den man in der Innenverteidigung gegen einen Fabian Klos bräuchte. Also, das war nur ein interessantes Gedankenspiel von mir. Ich glaube, dass Vogt spielen wird. Und es kann natürlich auch sein, dass das vollkommen in die Hose geht, was ich gerade gesagt habe, mit einem Posch und Richards. Selbst wenn die Kopfballstärker wären und die Organisation fehlt dann. Dann bist du natürlich noch viel mehr am Arsch, als wenn du weniger Kopfballspiel hast, weißt du? Also deswegen glaube ich nicht, dass es passieren wird. Aber das hatte ich gerade nur so als Gedanke im Kopf. Ja, auf der Doppelsechs gehe ich auf jeden Fall sehr stark davon aus, dass Grillitsch spielen wird. Wenn er es jetzt schon mit Rudi angekündigt hat, dann glaube ich, dass Grillitsch und Geiger dieses Mal die Sechs bilden wird.
Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Wir beobachten mal gerade auch, wie offensiv die Aufstellung werden wird. Gerade auch, weil Bebou ja womöglich spielen wird. Also ich kann mir generell irgendwie nicht vorstellen, dass Rütter beginnt. Ich denke, dass entweder Bebou oder Tabur beginnen wird. Aber sonst haben wir damit doch unsere Aufstellung zusammengepuzzelt.
Also wenn du jetzt gesagt hast, die vier, wo du eben genannt hast, willst du vorne sehen, dann fliegt ein Brun Larsen bei dir raus, oder?
Fände ich, ich weiß nicht, ob ich so machen würde. Ich meinte nur, das fände ich ein sehr interessantes Experiment. Mhm. Gerade dann auf der 6 hättest du dann mit Grillitsch einen, der ja gut das Spiel machen kann, Pässe an den Mann bringen kann. Auf der 10 hättest du dann Kramer und vorne halt die geballte Offensivpower. Und ja, ich würde vielleicht sogar sagen, dass ein Bebou ich mir auch rechts vorstellen könnte. In einem natürlich flexiblen System. Mhm. Und dann wäre für Larsen vielleicht gar kein Platz von Anfang an.
Ich gehe da mit dir mit. Alleine deshalb, weil ich auch wieder glaube, dass wir wenig Chancen kriegen werden gegen Bielefeld. Und die paar Chancen müssen dann sitzen. Und Thema Abschluss, klassische Neuner-Tore, da ist der Bur halt nun mal der Stärkste. Also ein Bebou braucht dann halt schon zwei, drei Chancen mehr, die er sich meistens auch erspielt wegen seinem Tempo. Aber gegen Bielefeld wird tief stehen. Aber, das heißt, ich finde deine Idee mit den vier Leuten und Brun Larsen auf der Bank gut. Aber ich glaube, ich gucke jetzt in Sebastian Hoeneß Kopf und wir werden spielen mit Kramaric, Baumi, Bebou von Anfang an und Brun Larsen. Dabur wird auf der Bank sitzen. Ja. Und Bebou wird Neuner spielen. Also Bebou wird in der Spitze spielen, glaube ich.
Ich glaube auch, dass letztlich Hoeneß dazu tendieren könnte. Das Problem ist natürlich, das wird Hoeneß aber auch sehen, das sieht jeder, dass natürlich ein Spieler mit den Qualitäten von Ilas es nicht unbedingt sehr leicht hat, gerade eben wenn es 0-0 steht gegen Bielefeld.
Das ist auf jeden Fall so, ja.
Aber er bringt ja auch doch nach und nach mehr mit, was ein Neuner bringen muss. Also er bringt mittlerweile doch auch eine gewisse Körperlichkeit und Kopfballstärke mit. Ich kann das jetzt schwer mit Bebou vergleichen, der da einfach ein bisschen, mit Dabur vergleichen, der da ein bisschen erfahrener ist. Er kann das schon auch spielen. Gleichzeitig wird er eben, wenn es 0-0 steht, gerade seine Sprintstärke wenig einbringen können und ob dann wirklich Bebou derjenige ist, der nach einer Flanke von Kadarzabek aus 9 Metern das Tor macht, per Kopf, weiß ich nicht. Aber vielleicht passiert ja genau das. Ich würde mich sehr freuen.
Ja, also man sieht schon wieder, wie schwer es ist einfach. Also ich möchte wieder nicht in der Haut von Sebastian Hoeneß stecken. Es ist einfach eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. Obwohl, nee, eigentlich würde ich ganz gerne in seiner Haut stecken, weil ich bin ja eigentlich relativ klar, was ich dieses Mal machen würde. Nur ich glaube, dass meine Idee diesmal eine andere ist als die von Sebastian Hoeneß. Wir haben ja jetzt gerade eigentlich zwei Aufstellungen benannt. Einmal so, wie wir es machen würden und einmal, wie es Sebastian Hoeneß machen wird. Und die unterscheiden sich ja dann schon. Aber am Ende, aus irgendeinem Grund, bin ich leider nicht der Cheftrainer, sondern Sebastian Hoeneß. Und deswegen schenken wir ihm eben unser volles Vertrauen.
Genau. Und warum das so ist, werden wir in der nächsten Woche analysieren. Bleibt gespannt.
Ja, ansonsten, wenn es noch ein paar Pleiten hagelt, meine Bewerbung ist hiermit raus.
Okay, wissen wir Bescheid. Ich glaube, da zücken alle die Kugelschreiber. Super, vielen Dank. Und dann sind wir sehr gespannt auf das Spiel übermorgen. Ich hoffe sehr, dass wir uns nächste Woche mindestens mit Punkten und hoffentlich dann mit 7 auf dem Konto wieder von dieser Stelle aus melden können.
Genau. David, sag mir noch abschließend einen Tipp. Bielefeld-Hoffenheim, wie geht's aus?
Der ehrliche Tipp oder der blau-weiße Tipp?
Achtung, ich sage, ach gut, der blau-weiße Tipp, der könnte ja auch Bielefeld sein.
Stimmt.
Ich sage, dein ehrlicher Tipp und mein ehrlicher Tipp sind die gleichen. Ich sage, du hast gerade ein 1-1 im Kopf, gell?
Ich habe es gerade hingeschrieben. 1-1, ja.
Ja, das ist einfach, also ich glaube gerade 80% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer denken sich gerade irgendwie auch 1-1. Aber jetzt dann sag nochmal unseren Fanbrillentipp. Was sagst du da?
ich sag einfach mal 1-0, weil uns das auch gut tun würde nach dieser doch sehr mäßigen Defensivleistung. Und unrealistisch finde ich es jetzt auch nicht, aber ich finde ein 1-1 wahrscheinlicher.
Genau, dann sag ich 2-1 für uns. Und hoffe einfach, dass wir dann doch ein Tor mehr machen als der Gegner. Ja. So wie es im Fußball halt ist, wenn man 3 Punkte möchte.
Ja, das denke ich auch. Wo wir uns, vermute ich, ziemlich sicher sein können, ich würde sagen, aktuelle Wahrscheinlichkeit 93%. Ein sehr attraktives Spiel wird es wohl nicht werden, aber dafür hoffe ich doch spannend.
Genau, das hoffe ich auch sehr. Gut, dann sind wir wieder für diese Woche am Ende angelangt. Wir bedanken uns sehr fürs Zuhören und wünschen euch viel Spaß beim Fußballgucken. Ciao, ciao, macht's gut.
Tschüss, bis nächste Woche.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.